Wenn man predigt, muss man aufpassen, dass man, weil man kennt ja schon die Predigt und den Inhalt, dass man nicht so laut mitsingt, so hat man keine Stimme mehr. Ja, ich freue mich heute predigen zu dürfen im ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher. Und als ich das letzte Mal hier stand, da haben wir als Gemeinde gerade durch Chronik gepredigt. Ja, und da hatte ich so mit den Parallelstellen so über 60 Verse zu behandeln. Und ich vermute, dass Gera danach bis heute ein schlechtes Gewissen hatte und mir heute einen Text gegeben hat mit 4 Versen. Ja, ich freue mich heute über 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12 zu predigen. Und wie gesagt, ein kleiner Text, aber von der Bedeutung her groß und spricht voll in unsere Zeit 2 Themen. Genau, den Thessalonicher Brief, den kann man in 4 Abschnitte einteilen. Der erste ist nur ein Vers, der Briefkopf. Dann haben wir den zweiten Teil, Dank, Freude, Trost über Gottes Werk an der Gemeinde. Den dritten, die Ermahnung und Zuspruch an die Gemeinde. Und dann wieder einen kurzen Abschluss, Segenswünsche und Briefschluss. Ja, und wir befinden uns heute im dritten Punkt, Ermahnung und Zuspruch an die Gemeinde, den das letzte Mal der Simon Eitzen eingeleitet hat, mit dem Thema Heiligung in Bezug auf Sexualität. Und wir gehen heute direkt weiter im Text, weil die Bibel auch direkt weitergeht. Thema ist an Thema und geht nahtlos über. Und jetzt möchte ich den Predigttext lesen aus 1. Thessalonicher 4, die Verse 9 bis 12. Kann man dann gerne die Präsentation ausmachen und dann den Text einblenden. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das tut ihr auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Ja, die zwei Themen, hat er ja schon verraten, unserer Predigt sind heute Bruderliebe und Arbeit. Wir fangen mit der Bruderliebe an. Zunächst möchte ich sagen, es ist ganz wichtig, dass Bruderliebe nicht nur für Brüder gemeint ist, sondern eigentlich Geschwisterliebe heißen kann. Und schließt alle Christen mit ein. Und im Gegensatz zur normalen Liebe untereinander ist die Bruderliebe, die Geschwisterliebe, also die Liebe zu den Gläubigen. Die Thessalonicher waren in der Bruderliebe echte Vorbilder. Und Paulus und seine Begleiter freuten sich darüber, dass die anderen Christen in Mazedonien die Thessalonicher für ihre Bruderliebe kannten. In Vers 10 haben wir gelesen, was die Bruderliebe betrifft, das tut ihr ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Also die Gemeinde war in der ganzen Region für ihre Liebe, Bruderliebe bekannt. Woher wusste Paulus das? Wer hat ihm gesagt, dass die Thessalonicher die Bruderliebe so vorbildlich auslebten? Wir lesen sogar am Anfang des Briefes, dass Paulus die Thessalonicher für ihre Liebe, dass Gott Paulus für die Liebe dankt. Im Brief wird deutlich, dass Paulus, Silvanus und Timotheus zweimal versucht haben, die Gemeinde zu besuchen. Aber die Bibel sagt, dass sie zweimal vom Satan gehindert wurden. Sie hatten eine tiefe Sehnsucht nach der Gemeinde und wollten unbedingt wissen, ob es der Gemeinde gut geht, ob die im Glauben treu sind, ob die Fortschritte machen im Glauben. Ja, und so beschlossen dann Paulus und Silvanus, den Timotheus alleine wegzuschicken und zu sagen, wir bleiben hier in Athen und du gehst und guckst, ob es der Gemeinde gut geht. Ja, und ob sie treu sind oder ob sie im Glauben wankend geworden sind. Und jetzt können wir anblenden 1. Timotheus 3, die Verse 6 bis 8, weil da lesen wir davon, was Timotheus gesagt hat, als er zurückgekommen ist. Was hat er für einen Bericht gegeben über die Thessalonicher? 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Genau. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns zurückgekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns allezeit in guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wir auch, wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Ja, der Bericht von Timotheus war eine echte Freude für Paulus und Silvanus. Und wie es hier steht, die leben wieder auf. So sehr haben sie sich gesehnt, geht's denen gut, geht's denen nicht gut, die leben wieder auf. Gehen wir zurück zu unserem Text, Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch lehrt oder euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Wieso schreibt Paulus das so? Inwiefern hat Gott die Gemeinde gelehrt, einander zu lieben? Haben die Thessalonicher eine extra Stunde Unterricht bei Gott gehabt in Sachen Bruderliebe? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, der erste Grund, warum Paulus das so schreibt, ist zunächst einfach, weil sie durch ihr Leben und ihr Wandel das schon unter Beweis gestellt haben. Die waren ja in der ganzen Gegend dafür bekannt. Und so, denke ich, ist der erste Grund dafür, dass Paulus einfach sagt, ihr wisst schon, wie es geht, ihr habt es unter Beweis gestellt mit eurem Leben und deswegen habe ich das nicht nötig, euch zu schreiben. Aber wie hat Gott das denn gemacht? Wie lehrte Gott die Thessalonicher Bruderliebe? Wie hat Gott das gemacht? Und ich denke, Gott hat es den Thessalonichern genauso gelehrt, wie er es heute uns lehrt. Wie lehrt Gott die Thessalonicher und wie lehrt Gott uns Bruderliebe? Und dafür müssen wir in einen Paralleltext schauen, in 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 20. Der erste Johannesbrief ist ja dafür bekannt, für die Liebe und Bruderliebe. Und dieser Text sagt uns sehr viel zu diesem Thema. Und deswegen lesen wir jetzt die Parallelstelle oder eine andere Stelle. 1. Johannes 4, 7 bis 20. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wer er ist, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Ja, die Frage, wie lehrte Gott die Thessalonicher Bruderliebe und wie lehrt Gott das auch uns heute? Und ich denke, das tut Gott in allererster Linie durch drei Dinge. Und das tut er in erster Linie durch sein Wesen. Die Bibel sagt in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, die Liebe ist aus Gott. Sie ist aus Gott. Gott ist der Ursprung und die Quelle von Liebe. Würde es Gott nicht geben, würde es keine Liebe geben. Warum ist die Liebe aus Gott? Weil Gott die Liebe ist. Gott ist Liebe. Das kann ich nicht verstehen, weil Gott ist doch nicht Liebe, Gott ist doch Gott. Gott ist nicht Liebe, aber es ist so. So wie Jesus Gnade und Wahrheit ist, beides 100%, so ist Gott er selbst und Liebe. Wir lesen über Gott, dass er uns zuerst geliebt hat. Nicht wir haben ihn geliebt, er hat uns geliebt. Oder kann irgendjemand hier behaupten, dass er Gott geliebt hat, bevor Gott ihn geliebt hat? Ja, das ist einfach ein Wesensmerkmal von Gott, dem Vater, dass er liebt und die Liebe ist. Also wie lehrt Gott Bruderliebe? Durch sein Wesen. Und weil Gott die Liebe ist und weil Gott liebt, lehrt er es uns auch durch den nächsten Punkt, durch Jesus Christus, durch seinen Sohn. Weil Gott die Liebe ist, steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder wie der Text, den wir gerade gelesen haben, es sagt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ja, und im Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus von sich sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, der hat Gott gesehen. Jesus war liebevoll. Ja, er war auch gerecht und hat die Händler aus dem Tempel geworfen. Aber an Jesus Christus haben wir Gottes Liebe geschaut. Er hat sich dahin gegeben, er ist für uns gestorben. Durch Jesus Christus hat Gott laut diesem Text seine Liebe offenbart. Wie liebt Gott mich? Ich muss auf Jesus schauen. Dann sehe ich, wie Gott mich liebt. Ja, und das Dritte, wie lehrt Gott Bruderliebe? Durch den Heiligen Geist. Wir haben eben gelesen, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Wir behandeln mit der kleinen Gruppe gerade Epheser und wir haben uns sehr erfreut am ersten Kapitel, wo es sehr stark um die Eigenschaften der Dreieinigkeit geht. Und über den Heiligen Geist lesen wir in Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Gott gab uns seinen Geist, durch den er sich selbst in uns offenbart, weil er ja selbst Gott ist. Er zeugt von sich selbst und auch von Liebe. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist lehren uns Bruderliebe. Und wenn wir jetzt zu unserem Predigttext zurückgehen, in den Vers 9, 1. Thessalonicher 4, Vers 9, dann verstehen wir besser, warum Paulus schreibt, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Jeder Mensch, der von Gott wiedergeboren wurde, der ein Kind Gottes ist, und der den Geist in sich hat, der hat laut Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Zuerst kommt die Liebe. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns. Er wohnt in uns. Er ist in uns. Und wenn er in uns ist, dann sollten sich und müssen sich seine Charaktereigenschaften auch in uns zeigen. Hier ein kleiner Einschub zum Thema Bruderliebe, den ich gerne bringen würde, bevor wir wieder zum Text kommen. Kleiner Einschub. Bruderliebe ist ein Merkmal deiner Wiedergeburt. In Johannes 3, Vers 14 steht, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Hier steht, wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das heißt, wenn du deine Geschwister liebst, dann ist das ein Zeichen in deinem Leben, dass du errettet bist. Und wenn du deine Geschwister nicht liebst, dann kann es ein Zeichen dafür sein, dass du nicht errettet bist. So sagt es die Schrift. Und ich denke, es geht hier nicht um Momente. Ja, wir alle sündigen und wir sind alle Menschen und wir können dazu neigen, in Situationen und vielleicht in einer gewissen Zeit jetzt nicht die größte Liebe zu verspüren für unsere Mitgeschwister, auch gefühlsmäßig. Aber wie sieht es in meinem Inneren aus? Kann ich es ertragen, lange nicht zu lieben? Und zu denken, ja, Gott hat mir vergeben, aber der, was der gemacht hat oder die, ja. Warum ist Bruderliebe ein so starkes Merkmal der Wiedergeburt? Warum? Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt und nicht vergeben kann, dann kann er doch nicht verstanden haben, was Gott ihm alles vergeben hat. Und wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, der kann Gott nicht lieben. So sagt es die Schrift. Wie kann ein Christ sagen, danke Gott, dass du mich befreit hast von meinen Sünden und mich freigemacht hast von dem ganzen Meer meiner Schuld, aber das vergebe ich nicht. Den kann ich nicht lieben. Wie kann ein Mensch das sagen? Der ist doch wie im Gleichnis im Neuen Testament der Mann, dem die ganze Schuld erlassen wurde, also Geld, eine Riesenschuld wurde ihm erlassen und der hat einen anderen, der hat ein bisschen Schulden bei dem, ganz bisschen, und der zerrt den vor Gericht und sagt, aber mit dir, dich mache ich fertig. In der Bergpredigt sagt Jesus selbst, wenn wir den Menschen ihre Vergehungen vergeben, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen nicht vergeben. Und er sagt sogar, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen für sie beten. Und wie viel mehr sollten wir die lieben, die auch unsere Geschwister sind? Christen haben alle einen Papa. Mein leiblicher Bruder Johann und mein Vater sind beide meine Brüder. Johann und ich haben den gleichen irdischen Vater und himmlischen Vater. Ja, und mein Vater und ich haben den gleichen Vater. Auf Erden mein Vater und vor Gott gleiches Kind. Ja, und Paul Besel und ich haben den gleichen Papa. Wir sind in die gleiche Familie adoptiert. Wir waren beide verloren und waren tot. Einer hat uns lebendig gemacht und uns zu neuem Leben erweckt und uns in seine herrliche Familie aufgenommen hat. Wieso kann ich ihn nicht lieben? Wie könnte ich ihn nicht lieben? Wir Christen machen Fehler und zum Teil schlimme Fehler, weitreichende. Aber lasst uns nicht auf Menschen schauen. Lasst uns auf Christus schauen. Er vergibt uns alles. Er liebt immer. Wir sollen vergeben, weil er uns vergeben hat. Wir sollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Einschub Ende. Und wir gehen zurück zu unserem Text und gehen weiter. Und Paulus sagt, wir ermahnen euch aber, Brüder, in der Bruderliebe zuzunehmen, reichlicher zuzunehmen. Die Thessalonicher waren doch Vorbilder. Sie waren doch Vorbilder in diesem Thema. Aber Paulus ermahnt sie, noch reichlicher zuzunehmen in der Bruderliebe. Ist es nicht ein bisschen, auf den ersten Blick ein bisschen unhöflich? Also so, wenn ich jetzt hier in der Gemeinde jemanden habe und ich weiß, der ist von uns allen hier der Demütigste. Und zu dem gehe ich und sage, in der Demut musst du noch zunehmen. Warum? Gott ist unser Maßstab. Gott ist der Maßstab. Wie sehr liebt Gott uns? Wie sehr? Die Verse, die ich gleich lese, kann man schon mal anblenden, Titus 3, 4 bis 7, die sind in der Vorbereitung bei mir eingeschlagen. Ich habe die gefühlt noch nie gelesen. Und das ist unser Anspruch, was Liebe angeht. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, die durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Der Maßstab für die Bruderliebe der Thessalonicher und auch für uns ist Gottes Menschenliebe und seine Retterliebe. Deshalb soll unsere Liebe immer reichlicher werden, weil Gottes Liebe unser Maßstab ist, den wir nicht verstehen können. Ja, und so schließen wir auch schon den ersten Teil der Predigt ab, was Bruderliebe angeht, und kommen zum zweiten Teil der Arbeit. Da lese ich den Text, die nächsten zwei Verse. Da muss man, glaube ich, weitergehen. Also wir ermahnen euch darin zuzunehmen, der Bruderliebe, und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Ja, ich will zuallererst vorab stellen, dass Arbeit ist ja jetzt nicht nur gemeint, wenn ich zu Hause meinen Hof pflaster, sondern mit Arbeit ist hier in erster Linie mein Beruf gemeint, mein Berufsleben und wie ich das lebe, aber auch die Arbeit an sich. Was bedeuten diese Worte, die Paulus hier benutzt, um uns zu sagen, wie wir mit unserem Beruf, unserer Arbeit umgehen sollen? Unsere Ehre da reinzusetzen und still zu sein. Unsere Ehre da reinzusetzen kann bedeuten, sich ereifern, mit Eifer dabei sein. Und wenn man ganz in den Ursprung des Wortes guckt, dann heißt es eigentlich von ehrbarer Liebe getrieben. Von ehrbarer Liebe getrieben. Und still sein kann mehrere Bedeutungen haben, aber bedeutet in diesem Zusammenhang ein stilles Leben führen. Wir befinden uns ja gerade im ersten Thessalonicher Brief. Und es gibt ja noch einen zweiten. Den hat Paulus circa ein Jahr später geschrieben an die Thessalonicher. Und bevor ich jetzt versuche, diesen Text auszulegen, ist es viel leichter, in den zweiten Thessalonicher Brief zu gucken, weil da gibt es Menschen in der Gemeinde, die das nicht leben, was Paulus hier sagt. Sie tun genau das nicht, still zu sein, ihre Ehre da reinzusetzen, zu arbeiten und so weiter. Und wir lesen jetzt den Text aus 2. Thessalonicher über diese Personen, um diesen Text besser zu verstehen und durch dieses Negativbeispiel das besser zu verstehen. Und deswegen lesen wir 2. Thessalonicher 3, die Verse 6 bis 15. Und achtet darauf, wir finden dieses Stillsein wortwörtlich wieder. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach einer Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu gehabt hätten, sondern damit wir uns euch zum Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeitet, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Genau, ich fasse jetzt nochmal diese Punkte, die eben genannt wurden von Paulus, wie man es nicht tun sollte, zusammen. Ist ein bisschen klein, aber ist so. Nicht zu arbeiten ist gegen Gottes Willen. Zweitens, die Apostel haben auch gearbeitet, obwohl sie eigentlich in erster Linie diesen Lehrauftrag hatten und obwohl sie es eigentlich nicht mussten. Drittens, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Schon ein krasser Vers, oder? Also wer nicht arbeitet, der soll nicht essen, hat Paulus den Thessalonichern gesagt. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so verständlich wie damals, weil damals war das, glaube ich, so, du hast gearbeitet und dann konntest du auch essen, ja. Und heute haben wir halt den Kühlschrank voll, aber das ist ein Prinzip, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Viertens, nicht zu arbeiten ist ein unordentlicher Zustand eines Christen. Fünftens, wer nicht arbeitet, steht in der Gefahr, unnützige Dinge zu treiben. Ja, und da vielleicht an die Jugendlichen unter uns, die jetzt gerade in der Phase sind, Ausbildung, Studium oder auch nichts. Wer nicht arbeitet, steht in der Gefahr, unnützige Dinge zu treiben. Man kann dann zocken, Party machen, Alkohol trinken oder irgendwas Unnütziges tun. Wer nicht arbeitet, steht in der Gefahr, unnützige Dinge zu treiben. Sechstens, jeder soll sein eigenes Brot essen, also es verdient haben. Und siebtens, mit einem unordentlichen Bruder soll man keine Gemeinschaft haben und ihn meiden, damit er beschämt wird. Finde ich auch krass, wenn ich ehrlich bin, ja. Aber das ist Gottes Wort und das ist heute aktuell wie damals. Paulus sagt hier, wenn es jemanden gibt, der unordentlich lebt und faul ist und nicht arbeitet und nicht zu seinem Leben halt beiträgt, dass er halt Geld verdient und sein Brot essen kann, das ist nicht gut. Und diesen Bruder soll man meiden, aber es ihm trotzdem sagen, damit er beschämt wird. Aber ganz wichtig, am Ende steht, ermahnt ihn wie einen Bruder und behandelt ihn nicht wie einen Feind. Wie ist es, wenn jemand ausgeschlossen wird aus der Gemeinde? In Matthäus steht, wenn jemand in Sünde lebt, soll man erstmal alleine zu ihm hingehen, um ihn zu gewinnen. Wenn man es nicht schafft, dann geht man zu zweit oder zu dritt, um ihn zu gewinnen. Wenn man es nicht schafft, dann geht es vor die Gemeinde. Und dann steht, und wenn er ausgeschlossen wird, er sei für euch wie ein Zöllner und wie ein Heide. Ich will jetzt nicht über dieses Thema predigen, ja, aber das sagt die Schrift. Und hier steht es aber, behandelt ihn nicht wie ein Feind. Also das ist nicht so gravierend. Ja? Das ist zwar für Gott ernst, wenn jemand nicht arbeitet und faul ist, aber behandelt ihn nicht wie einen Feind, sondern behandelt ihn wie einen Bruder. Ja? Und ich denke, nun wird es klarer. Wenn wir jetzt nochmal in unseren Text gucken, in den Vers 11 und 12. Ich gehe nochmal zurück. Kannst du nochmal den Text anblenden? Und eure Ehre da reinzusetzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Es bedeutet, seine Kraft und seine Energie im Beruf so zu investieren, seine Arbeit gut zu machen, dass man in Stille seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dadurch einen ordentlichen und anständigen Lebenswandel hat und keinem zur Last fällt. Und wie schön, so zu leben, hat etwas mit Ehre zu tun. Seine Ehre da rein zu investieren. Für Gott ist eine Person, die ohne großes Aufsehen zu erregen, in Klammern still, arbeitet und dadurch ihr eigenes Brot verdient, ehrbar. Mit Stillarbeiten meint die Bibel bestimmt nicht, dass wir auf der Arbeit nicht reden dürfen. Ja? Aber ich denke, es kommt trotzdem zum Ausdruck, dass Stillarbeiten das Gegenteil ist von einem unordentlichen und ausgefallenen Lebensstil, der nicht in Stille vor Gott ist. Stillarbeiten heißt wahrscheinlich auf der Arbeit mit seinen Händen und Ergebnissen zu zeigen, wie man lebt und nicht mit seinem Mund. Ein Wort an die jungen Leute. Wieder. Heutzutage haben wir so einen Spruch, ich zähle mich damit ein, der hat keine Ehre. So, keine Ehre, Junge. Oder auch, wenn man was richtig gut macht, sagt man einfach Ehre. Ehre. Ja, und wenn jemand einfach eine Ausbildung macht heutzutage, nach der Schule, oder ein Studium macht, oder einfach arbeiten geht, wie auch immer, aber ehrlich sein Geld verdient und nicht anderen auf der Tasche liegt und faul ist, dann kann man zu dem gehen und sagen, der hat Ehre. Vor Gott. Und wenn du ehrst Gott, wenn du arbeitest, und es ist für Gott ein unanständiger Lebensstil, wenn du nicht arbeitest. Und ich denke, es ist klar, und das möchte ich klar betonen, dass das an die Menschen geht, die arbeiten können, aber aus unlauteren Motiven es nicht wollen. Es geht hier nicht oder gemeint sind nicht Kranke, Schwache, Alte oder Mütter, die sich zu Hause um die Kinder kümmern. Und es gibt bestimmt noch mehr Lebenssituationen, die Arbeitslosigkeit rechtfertigen, und ich will hier keinem zu nahe treten. Aber ich denke, ihr wisst, was der Text meint. Es geht um die Leute, die arbeiten können, aber einfach nicht wollen. Weiter im Text. Warum das alles? Damit ihr anständig wandelt, Vers 12, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Ja, mit deiner Einstellung zur Arbeit, mit meiner Einstellung zur Arbeit und Beruf bin ich für die Menschen draußen ein Zeugnis, die nicht an Jesus Christus glauben. Die draußen, damit sind die gemeint, die nicht an Jesus glauben, die Nichtchristen. Arbeit ist ein sehr großes Thema im Leben von vielen von uns. Im Internet steht, ein Drittel des Lebens arbeiten wir. Jahre unseres Lebens arbeiten wir. Über diesen anständigen Wandel oder auch Zeugnis sein, möchte ich gleich noch mehr sagen. Ich dachte mir, zum Ende der Predigt noch ein paar Punkte, so einen kleinen Exkurs zum Thema Arbeit zu machen, die eigentlich nicht Schwerpunkte dieser Predigt sind. Aber doch glaube ich, dass sie uns ermutigen können oder auch ermahnen und dazu beitragen können, dass wir in unserem Text besser darin werden, wie es hier steht, unsere Ehre da reinzusetzen, still zu arbeiten, unsere eigenen Geschäfte zu tun und anständig gegen die draußen zu wandeln. Mich haben diese Punkte ermutigt und auch ermahnt, und ich musste manchmal über mich selbst nachdenken. Ja, kommen wir zu diesen Nebenpunkten Arbeit. Erstens, Gott ist der Erfinder von Arbeit. Als Gott Adam und Eva schuf, sagt er in 1. Mose 2, Vers 15, und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Das wurde vor dem Sündenfall geschrieben, als Gott den Menschen geschaffen hat. Arbeit ist eine Erfindung Gottes vor dem Sündenfall. Es ist eine vollkommene Idee Gottes und wurde erst nach dem Sündenfall müßig, schweißtreibend und anstrengend. Ja, ich lese 1. Mose 3, Vers 17 und 19, wurde eigentlich in der Kindergeschichte heute schon verbildlicht. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Arbeit ist bis heute eine Erfindung Gottes vor dem Sündenfall und keine Folge des Sündenfalls. Und bis heute ist Arbeit kein Mittel zum Zweck und nur das Übel, um unseren Lebensunterhalt zu beschreiten, sondern Gottes Auftrag. Und Gott gibt dem Menschen intellektuelle und praktische Arbeit. Er sagt zu Adam, er soll die Tiere benennen, das ist intellektuell. Und er sagt zu Adam und der Frau, sie sollen den Garten bebauen, das ist praktisch. Und ich denke, auch heute heißt es nicht, wenn in diesem Text steht, wir sollen mit unseren Händen arbeiten, dass wir alle Zimmerleute, Tischler und Handwerker werden müssen. Ja. Und wenn Arbeit von Gott erfunden wurde, dann ist sie gut für den Menschen. Das sehen wir, glaube ich, nicht jeden Tag so, ich auch nicht, wenn ich auf die Arbeit gehe. Und Gott weiß, dass wenn wir nicht arbeiten, dann wird es schwer für uns sein. Punkt 2. Gott selbst ist ein Arbeiter. In 1. Mose 2, Vers 2 steht, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Gott hat 6 Tage gearbeitet und hat am siebten Tag geruht. Und in 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11, lesen wir ein Gebot Gottes. Ich weiß, das ist Altes Testament, aber trotzdem zeigt es ein Prinzip Gottes. Denke an den Sabbattag, um ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde, der bei dir ist, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Das ist ein Auftrag, eine Anweisung, keine Empfehlung. Aber du darfst auch ruhen. Warum? Der Mensch, der 6 Tage arbeitet und am siebten ruht, reflektiert Gottes Verhalten. Jesus Christus ist und war Gott. Was hat Jesus gemacht, bevor er mit circa 30 Jahren in den öffentlichen Dienst, in sein Wirken eingetreten ist? Er hat gearbeitet. Jesus war ein Zimmermann. Er hat vielleicht Tische gebaut, Stühle. Vielleicht hat er einen Dachstuhl gezimmert. Ich weiß es nicht. Jesus Christus hatte auf der Erde einen Job. Und ich glaube, er war ein guter Arbeitnehmer. Der dritte Punkt. Arbeit ist Anbetung. In 1. Korinther 10, Vers 31 lesen wir, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Und in Kolosser 3, Vers 17 lesen wir, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Arbeit ist Anbetung. Bei deiner Arbeit geht es Gott mehr um deine Einstellung als um deine Anstellung. Arbeit ist der Gottesdienst am Montag. Alles, was wir tun, sollen wir zu Gottes Ehre tun. Und jeder Christ steht im vollzeitlichen Dienst für Gott. Arbeit ist der Großteil unseres Lebens. Wie arbeite ich für Gott? Ja, und das kann doch eine echte Ermutigung sein, wenn uns mal die Lust fehlt. Am Montagmorgen oder auch am Freitagmorgen. Gott ist mein Arbeitgeber und er zahlt sehr gut. Und er ist ein wunderbarer Arbeitgeber. Liebe Rentner, ihr alle arbeitet für Gott. Alle, die ihr an Gott glaubt, für den besten Arbeitgeber der Welt. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das möchte ich mit einem Beispiel veranschaulichen. Zwei Maurer stehen nebeneinander und mauern eine Mauer. Der erste wird gefragt, was machst du hier? Und er sagt, ich nehme Mörtel, mache ihn auf die Mauer, setze den Stein drauf. Dann nehme ich Mörtel, setze den da drauf, setze den Stein drauf. Dann nehme ich Mörtel, das mache ich den ganzen Tag. Der andere wird gefragt, was machst du hier? Und der sagt, ich baue eine Kathedrale. Und ich denke, dadurch wird deutlich, dass wir Dinge tun können mit einem höheren Ziel oder sie einfach nur tun können. Irdische Arbeit ist nicht unbedingt minderwertiger als geistliche Arbeit. Alles zur Ehre Gottes. Ich darf nicht denken, die Arbeit ist nur zum Geldverdienen da. Ich gehe dann zur Arbeit, dann gehe ich nach Hause und heute Abend um 19 Uhr, da diene ich Gott. Oder später gehe ich noch in der Gemeinde was helfen, das mache ich für Gott, das ist mein Dienst. Alles zur Ehre Gottes, soli Deo Gloria. Gott wird einmal unser ganzes Leben beurteilen, nicht nur unseren Gemeindedienst. Ich möchte den Diensten der Gemeinde nicht schmälern und irgendwie hier sagen, dass man jetzt aufhören kann zu dienen. Unser Gemeindedienst hat sicher seine Berechtigung und ist auch Gott gewollt, aber es geht heute nicht um den Gemeindedienst, sondern um unsere Arbeit, unseren Beruf. Und ich möchte allen Müttern zu Hause sagen, die sich dem Haushalt und den Kindern widmen, eure Arbeit ist so wichtig. Es ist eine harte Arbeit und eine extrem ehrbare. Arbeit ist Anbetung. Und eure Arbeit, wenn ihr sie mit und für Gott macht, ehrt Gott. Und ihr betet Gott damit an. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, also alles, tut alles zur Ehre Gottes. Und der nächste Punkt geht Hand in Hand mit diesem Punkt. Arbeit ist Zeugnis sein. Weil Arbeit ein Großteil unseres Lebens ist, haben wir auch eine große Möglichkeit da, ein Licht zu sein oder auch kein Licht zu sein. Ich möchte lesen Sprüche 11, Vers 1. Ein kurzer Spruch, ja, der doch so viel sagen kann. Trügerische Waagschalen sind dem Herrn ein Gräuel, aber volles Gewicht hat sein Wohlgefallen. Was bedeutet das? Früher auf dem Marktplatz, wenn Handel getrieben wurde, gab es Waagschalen. Da hat man dann irgendwas festgelegt, ich bin da kein Spezialist, das ist das Maß. Und wenn ich hier einen Schekel Gold reinlege, dann ist es in der Mitte. Das ist das Maß. Aber es gab scheinbar Leute, und die gibt es immer, die manipulieren das. Irgendwie, keine Ahnung. Die haben das manipuliert. Da musste man ein bisschen mehr reinlegen, damit der seinen Gewinn macht. Trügerische Waagschale sind dem Herrn ein Gräuel, sagt der Text. Ein Gräuel. Wenn Gott von Gräuel spricht, dann sind es immer ganz schlimme Dinge für ihn, schreckliche Dinge. Aber ein volles Gewicht, also wenn das ehrlich ist, ein volles Gewicht, das hat sein Wohlgefallen. Wir Christen sollen aufrichtig sein in unserer Arbeit. Gott hasst Betrug. Er hasst Betrug. Es ist ihm ein Gräuel. Aber Aufrichtigkeit steht hier, es ist ihm ein Wohlgefallen. Er sieht es. Wie sieht es mit meiner Arbeitszeit aus? 8 Stunden bezahlt der Arbeitgeber jeden Tag. Wie viel arbeite ich und wie arbeite ich? Wie viel Zeit verbringe ich auf der Arbeit mit Arbeit? Steht hier gar nicht, aber will ich trotzdem sagen, es gibt so ein Zitat, habe ich in der Predigt gehört. Die Chinesen haben mit unlauteren Motiven es geschafft, den europäischen Markt zu überbieten. Sie arbeiten während der Arbeit. Ja, und wir verbringen jeden Tag vielleicht 8 Stunden auf der Arbeit im Schnitt. Und diese 8 Stunden können durch unsere Arbeitsweise und nicht mal in erster Linie durch unsere Worte, sondern durch unsere Arbeitsweise Gott ein Zeugnis sein, für Gott. Gott möchte, dass wir aufrichtig sind. Er liebt das. Es ist ein Teil seines Wesens, Wahrhaftigkeit. Sind wir ehrlich auf der Arbeit? Verhalten wir uns ehrbar? Und sind wir ein gutes Zeugnis für unseren Herrn? Christen sollten eigentlich die besten aufrichtigsten und fleißigsten Mitarbeiter sein. Es geht um unsere Ehre und es geht um Gottes Ehre. Und der letzte kurze Punkt ist, Arbeit ist auch Bruderliebe. Ich denke, deswegen steht das auch hier hintereinander in unserem Text. Arbeit ist auch Bruderliebe, damit ihr niemanden nötig habt. Nicht arbeiten und faul sein bedeutet, dass vielleicht dein Bruder neben dir, der dich liebt, für dich sorgt. Ja, und seine Geschwister durchzutragen und durchzufüttern, ohne sie zu ermahnen und ihnen zu sagen, dass sie auch arbeiten sollen, ist das Gegenteil von Bruderliebe. Die Bruderliebe will keinem zur Last fallen. Ich weiß, was wir eben gelesen haben, waren harte Worte, aber die Schrift sagt es uns. Wenn jemand diesem Wort dieses Briefes nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt wird und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ich möchte einfach dazu ermutigen, vielleicht auch gerade die jungen Leute, ja. Für jeden ist es schwer, für mich war es auch schwer, in dieses Ausbildungs-, alles Mögliche da reinzukommen und so weiter. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr es mit und für Gott macht. Und für Gott fleißig seid und für Gott arbeitet. Und auch ich und alle anderen. Genau, ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Bruderliebe und Arbeit. Bruderliebe. Gott lehrt uns selbst Bruderliebe und das tut er durch sich selbst, durch Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, offenbart Gott sich selbst in uns. Gott lehrt uns Bruderliebe. Lasst uns einander lieben. Und es gibt ja auch den Vers in Johannes, an ihrer Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Die Welt sieht unsere Liebe und erkennt uns daran. Zweitens, Bruderliebe ist das Kennzeichen der Wiedergeburt. Weil ich meine Geschwister liebe, kann ich wissen auch, dass ich gerettet bin. Arbeit. Lasst uns erstens unsere Ehre da reinsetzen, von ehrbarer Liebe getrieben sein, auf der Arbeit gut zu arbeiten, sich ereifern. Dabei still sein. Wir dürfen reden, aber in erster Linie sollen wir durch unser Verhalten und unsere Arbeitsmoral zeigen, dass wir Christen sind. Und der Exkurs zur Arbeit. Gott ist der Erfinder von Arbeit. Er selbst ist ein Arbeiter. Arbeit, zu Hause, egal was wir tun, ist Anbetung. Ich möchte dieses Beispiel bringen, steht auch nicht hier, aber wir können auf der Arbeit, oder ich möchte es ganz krass formulieren, das habe ich mir so ausgedacht, möchte ich so sagen. Ich kann hier stehen und predigen und ich kann es nicht zur Ehre Gottes machen. Und eine Frau oder ein Mann zu Hause kann zu Hause das Klo putzen und kann es zur Ehre Gottes machen und kriegt dafür Lohn. Wir können alles für Gottes Ehre machen. Arbeit ist Anbetung. Arbeit ist Zeugnis sein und Arbeit ist Bruderliebe. Ich hoffe, dass wir was mitnehmen konnten, dass ich was mitnehme und dass ich morgen anders auf die Arbeit gehe. Und ich hoffe, dass wir die Ermahnungen sehen, aber auch die Ermutigungen und uns freuen, dass das so was Schönes sein kann, Arbeit und Bruderliebe und nicht vielleicht so schwer und so manchmal. Ja, ich hoffe, dass es uns ermutigt hat und dass es uns auch vielleicht hier und da ermahnt hat. Wir können noch beten und ich schließe dann ab.